Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Weiterleben konnte Ruth Klüger nur, weil ihr, dem jüdischen Mädchen im Konzentrationslager, im richtigen Moment geholfen wurde. Sie solle behaupten, sie sei 15.
Die Lüge war mir von einer freundlichen Schreiberin, ein Häftling wie ich, 5 Minuten früher eingeflüstert worden und ich hatte sie tapfer wiederholt. Das Essmann betrachtete mich und meinte, ich sei aber sehr klein. Die Schreiberin behauptete kühn, ich hätte starke Beine. Sehen Sie doch nur, die kann arbeiten. Er zuckte die Achseln und ließ es gelten.
An diese rettende Notlüge erinnerte die Holocaust-Überlebende und renommierte Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger am 27. Januar 2016 im Bundestag, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zu hören war die eindringliche Stimme einer Zeitzeugin, aber auch die politische Stimme einer Außenstehenden, wie sich Ruth Klüger selbst nannte. Denn 1947 war sie in die USA gegangen, hatte dort Germanistik und Bibliothekswissenschaften studiert und wurde Professorin für deutsche Literatur, unter anderem in Princeton. Doch immer wieder weilte sie längere Zeit in Göttingen, dort, wo Heinrich Detering den Lehrstuhl für neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft innehat. Mit ihm habe ich über Ruth Klüger gesprochen, denn sie ist im Alter von 88 Jahren in Kalifornien gestorben. Herr Detering, Weiterleben, so lautet der Titel des ersten Teils von Ruth Klügers Lebenserinnerungen. Wie ist ihr dieses Weiterleben gelungen? War das für Sie ein ständiges Ringen mit dem Erlebten?
Ja, das war es sicher. Auf diese Rampe falle ich noch immer, heißt einer der Sätze in diesem Buch. Und ich weiß, dass sie diese Albträume tatsächlich immer wieder heimgesucht haben. Aber Weiterleben hieß für sie vor allen Dingen gegen diese Geister der Vergangenheit ankämpfen. Und dafür suchte sie uns, die Lesenden, als sozusagen Mitkämpfende. Es war für sie vielleicht das Wichtigste, uns in ihre Selbstgespräche und in die Gespräche mit ihrer Vergangenheit, ihrer Herkunft zu verwickeln. Und das war für sie etwas grundlegend anderes als sentimentale Identifikation oder Einfühlung oder alles, was irgendwie mit Kitsch zu tun gehabt hätte.
Diese Gespräche hat sie ja unter anderem mit Kleist, mit Lessing und Thomas Mann auch eigentlich geführt. Als Literaturwissenschaftlerin hat sie sich insbesondere mit diesen dreien intensiv auseinandergesetzt. Was hat sie als Wissenschaftlerin, also als Kollegin von Ihnen, Herr Detering, ausgezeichnet?
Man müsste auf jeden Fall noch Else Lasker Schüler hinzunehmen, mit der sie sich ja intensiv beschäftigt hat und auch einige weitere, die erst durch sie wieder ins Bewusstsein der deutschen Literaturgeschichte gekommen sind. Die Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger war von der Essayistin und Erzählerin gleichen Namens überhaupt nicht zu trennen. Das Essayistische, das Erzählende, das Analytische und das Autobiografische gehen in ihren Schriften ineinander über, weshalb ich unbedingt empfehle, neben ihrem Buch Weiterleben auch ihren Essayband Katastrophen zu lesen. Das sind ihre ausgewählten Essays zur deutschen Literatur. Grundlegende kämpferische Auseinandersetzungen mit diesem Werk, spannungsvoll. In ihrer Vorrede schreibt sie, die Autoren und ihre Werke ziehen an der einen Seite des Seils, wir an der anderen Seite, zwischen uns ist die Spannung. Diese Spannung überträgt sich, wenn man ihre Texte liest. Sie sind nie kühl und distanziert, sondern immer involviert geschrieben und sie involvieren uns gleich mit.
Und dann ist da noch die Lyrikerin Ruth Klüger. Von Adorno stammt ja der berühmte Satz, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, das sei barbarisch. Ruth Klüger war offensichtlich ganz anderer Meinung und sie hat Gedichte geschrieben nach Auschwitz. Wie würden Sie diese Lyrik von ihr beschreiben?
Sie hat ja nicht nur nach, sondern sie hat in Auschwitz Gedichte geschrieben. Es ist eines der ersten Male, dass ich ihrem Namen begegnete in einer Reklamanthologie, in der ein Gedicht der Jugendlichen Ruth Klüger aus Auschwitz über den Tod erschienen ist, über den Tod, von dem sie da als noch halbes Kind schreibt. Auschwitz liegt in seiner Hand, alles wird verbrannt. Aus dieser biografischen Voraussetzung heraus entstand eine Lyrik, die gedankenbetont ist, die sie ihr Leben lang begleitet hat und die sie in einer Auswahl in den letzten Jahren selber veröffentlicht hat, bezeichnenderweise mit kritischen Selbstinterpretationen. Sehr charakteristisch für sie. Sie beugt sich über ihre eigenen lyrischen Arbeiten und behandelt sie analytisch so, als seien es Texte einer Fremden.
Und gesprochen hat sie, aber auch politisch reflektiert, hat sie bei der vielbeachteten Gedenkstunde im Januar 2016. Da zeigte sie sich sehr beeindruckt von der deutschen Flüchtlingspolitik und sie sagte, es sei ihr eine Ehre, vor der Regierung von Angela Merkel eine Rede halten zu können. War Ruth Klüger durch und durch politisch, also bis hin zur aktuellen Tagespolitik?
Es ist glaube ich, gar nicht denkbar, so zu leben, zu lesen und zu schreiben, wie sie das tat, ohne in die aktuellen, die gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen verstrickt zu werden. Das gehörte zu den Dingen, die sie an Thomas Mann bewunderte, dass er sich in Amerika dann als amerikanischer Staatsbürger in die amerikanische Innenpolitik in der Roosevelt-Zeit hineinziehen ließ. Ohne dass sie nun bei jeder Gelegenheit sozusagen öffentliche Statements abgegeben habe, ist ihr Schreiben und Reden doch durch und durch politisch. Sie ist eine engagierte Feministin gewesen und sie hat Angela Merkel auch als eine Politikerin bewundert, die einen neuen Typ einer politisch aktiven und erfolgreichen Frau repräsentierte. Dass sie dann das auch noch tat im Jahr 2015-16 in der Flüchtlingspolitik, das hat Ruth Klüger besonders beeindruckt. Und bis in ihre letzten Lebensmonate hinein hat sie natürlich das entsetzliche Geschehen um Donald Trump auf Trab gehalten, beunruhigt.
Und eine ganz andere Seite nochmal betont heute der Leiter ihres Verlages, Tscholnai. Der würdigte sie nämlich als Dame mit Sinn für Humor und als Menschen mit seltener Ausstrahlung. Woran werden Sie sich, Heinrich Detering, in erster Linie erinnern, wenn Sie ab jetzt an Ruth Klüger denken werden?
Unbedingt an ihr Lachen. Ein Lachen, das man hört, wenn man ihre Erinnerungen an ihre Jugend in Theresienstadt und Auschwitz und auf der Flucht und im Überleben liest. Sie ist keine komische, auch keine ironische, aber sie ist eine zutiefst humoristische Schriftstellerin, wenn man mit humoristisch so etwas wie Lebensfreundlichkeit und menschliche Wärme meint, die bei ihr manchmal sarkastisch, sogar zynisch klingen kann und doch immer etwas menschenfreundlich Warmherziges behält.
Heinrich Detering, vielen Dank für Ihre Erinnerungen an die Literaturwissenschaftlerin und Holocaust-Überlebende Ruth Klüger. Mit 88 Jahren ist sie in Kalifornien gestorben. Kommen wir nach Frankreich, beziehungsweise erstmal nach Burkina Faso, wo der französische Präsident Emmanuel Macron vor fast 3 Jahren eine vielversprechende und geradezu historische Rede hielt.
Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire.
Er gehöre, so sagte Macron damals, einer Generation von Franzosen an, für die die Verbrechen der europäischen Kolonialisierung unbestreitbar und Teil ihrer Geschichte seien. Im Laufe der folgenden 5 Jahre, versprach Macron, sollten die Voraussetzungen geschaffen werden für zeitweilige oder auch endgültige Restitutionen des afrikanischen Erbes an Afrika. 3 dieser 5 Jahre sind mittlerweile vorüber. Kritiker warfen Macron bereits vor, auf seine Worte keine Taten folgen zu lassen. Doch in der vergangenen Nacht hat die französische Nationalversammlung gebilligt, 26 Kunstschätze an Benin und den Senegal zurückzugeben, die sich noch in Pariser Museen befinden. Frage an unseren Paris-Korrespondenten Jürgen König. Ist dieser Gesetzentwurf jetzt, also diese lang erhoffte Tat, geht's jetzt los?
So kann man das sehen. Dieses Gesetz ist die erste Umsetzung dessen, was Staatspräsident Macron damals angestoßen hat, nämlich die kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika auf völlig neue Füße zu stellen. Und Sie haben das schon erwähnt. Ich möchte es nochmal herausstellen. Das war wirklich eine bedeutende Rede. Man müsse die gesamte französische Kolonialzeit aufarbeiten, so Macron damals. Er sprach auch dezidiert von den vielen Fällen, in denen wertvolle Kunstschätze aus den Kolonialgebieten einfach mitgenommen wurden von französischen Soldaten, auch von Leuten der Kolonialverwaltung, von Abenteurern, von selbsternannten Kunsthändlern, die oft sogar im inoffiziellen Auftrag französischer Museen unterwegs waren, bis hin zu Sammlern, wissenschaftlichen Expeditionen, Ethnologen zum Beispiel, die in den Kolonien unterwegs waren und oft bedenkenlos mitnahmen, was ihnen wertvoll erschien. Diese Selbstanklage damals aus dem Mund eines französischen Präsidenten, das war wirklich aufsehenerregend. Heute gehören die Sammlungen der französischen Nationalmuseen zu den reichhaltigsten, auch reichsten der ganzen Welt. Entsprechend sind die Rückgabefragen, die Rückgabeforderungen ein sehr großes Thema in Frankreich. Und insofern stellt dieses erste Gesetz dazu mit Sicherheit nur einen Anfang, einen ersten Schritt dar.
Mhm. Große Worte damals also von Macron aus dem Mund von Franck Riester, dem früheren Kulturminister und jetzigen Staatssekretär für Außenhandel, kam heute so ein bisschen andere Töne. Der betonte nämlich, es handele sich weder um einen Akt der Reue noch der Wiedergutmachung. Also doch eine Rückgabe mit moralisch angezogener Handbremse?
Naja, das ist natürlich so ein intellektueller Drahtseilakt des Außenhandelsministers Franck Riester, auf der einen Seite von Kriegsbeute zu sprechen, so wörtlich Butin de Guerre, die man nun in die afrikanischen Herkunftsländer zurückgeben wolle, dies dann aber nicht als Zeichen der Reue oder der Wiedergutmachung aufzufassen. Wichtig ist zu sehen, dass das gestern beschlossene Gesetz wirklich nur die Rückgabe von insgesamt 27 Einzelstücken regelt. 26 für Benin, eines für den Senegal, ein Beispiel, also für den Senegal, das ist ein Säbel, der Omar Tall gehört haben soll. Das war ein Islamgelehrter, auch ein bedeutender Militär Westafrikas. Er kämpfte im 19. Jahrhundert gegen die französische Kolonialmacht und sein Säbel wurde bisher im Pariser Armeemuseum gezeigt. Nun soll er in den Senegal nach Dakar zurückgegeben werden, allerdings nur als Dauerleihgabe. Und das zeigt, wie schwierig, wie heikel auch solche Rückgaben sind, denn es gibt in Frankreich ein Gesetz, wonach alles, was zu den Sammlungen französischer Nationalmuseen gehört, das gilt de jure als unveräußerlich. Und von dieser Regelung wird mit dem neuen Gesetzentwurf zum ersten Mal abgewichen, sehr vorsichtig abgewichen. Ganz abgeschafft wird das Gesetz über diese Unveräußerlichkeit der nationalen Kunstsammlung damit natürlich nicht. Franck Riester hat das gestern auch betont. Er sprach von spezifischen Transfers. Dadurch werde der universalistische Ansatz französischer Museen überhaupt nicht in Frage gestellt. Also an solchen Formulierungen, kann man, finde ich, schon diese ganz grundsätzliche Verunsicherung der französischen Politik in diesen Fragen erkennen.
Ja, und verunsichert sind ja auch die Museumsdirektorinnen und Direktoren. Also einige beobachten doch mit großer Sorge diese angekündigte Rückgabe, denn sie haben Angst um leere Museumsdepots eines Tages. Ist diese Angst jetzt berechtigt oder nicht?
Nein, das ist sie nicht. Man hat nach Macrons Rede damals in französischen Museen nachgezählt, wie viele Objekte afrikanischer Provenienz eigentlich in französischen Museen aufbewahrt werden. Man kam auf rund 90.000 Stücke. Also, dass die Museen bald gar nichts mehr werden zeigen können, das wird sich so nicht einstellen. Aber natürlich ist die Sorge groß. Mit solchen Gesetzen könnte ein Präzedenzfall geschaffen werden, dass nun immer mehr Rückerstattungsanträge gestellt werden könnten. Der Berichterstatter dieses Gesetzentwurfs, Yannick Carlego, er sprach gestern auch ganz offen davon, dass nun wohl mit, Zitat, einer zunehmenden Anzahl von Anträgen auf Rückgabe von Werken in die Herkunftsländer zu rechnen sei. Und er benannte wiederum auch eine Schwierigkeit, die in der bisherigen Debatte schon oft diskutiert wurde, dass es nämlich in vielen Fällen beim besten Willen nicht mehr möglich sei, nachzuvollziehen, wo ein Kunstwerk seinerzeit wirklich gestohlen oder enteignet wurde oder wo es verschenkt, verkauft, eingetauscht wurde, was jeweils den Erwerb rechtmäßig machen würde. Also eine komplizierte, komplexe Materie. Das Thema wird Frankreich, wird sehr viele europäische Länder auf Jahre hinaus beschäftigen.
Noch kurz zum Schluss. Gibt es Reaktionen aus diesen Herkunftsländern?
Nein, direkt nicht. Die Haltung afrikanischer Länder ist seit Macrons Rede die nämliche Freude über diesen Schritt, Freude über solche Gesetze wie das gestern beschlossene. Aber dass es immer nur um Einzelfälle geht, das stößt auf Kritik. Patrice Tabon, der Präsident von Benin, er plädierte jetzt dafür ein allgemeines Gesetz, das den Weg zu einer globalen Rückerstattung ebnet auf der Grundlage eines genauen Inventars. Und diese Formulierungen treffen genau die Haltung aller betroffenen afrikanischen Länder.
Jürgen König, Deutschlandradio-Korrespondent in Frankreich. Danke für dieses Gespräch über ein neues Restitutionsgesetz in Frankreich. Die große Politik, die hat Helmut Schmidt am Flügel hinter sich lassen können. Als begabter Pianist, der sich sogar mit Profimusikern ins Aufnahmestudio traute. Und auch die Kunst, die er gemeinsam mit seiner Frau Loki sammelte, lieferte ihm sicher ein willkommenes Gegengewicht zum aufreibenden Alltag in Kanzleramt und Bundestag. Einen Einblick in die Schmidtsche Sammelleidenschaft liefert jetzt eine Ausstellung im Hamburger Barlachhaus. Ganz treffend heißt die Kanzlers Kunst. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat sie besucht.
Bei all ihrer Kunstbegeisterung, bodenständig und bürgerlich, so gar nicht abgehoben. Das waren Loki und Helmut Schmidt aus Hamburg-Langhorn. Besonders greifbar wird das vor einem Nachbau der Glasvitrine aus ihrem Langenhorner Bungalow, in der die ganze Bandbreite der Schmidtschen Sammelleidenschaft präsentiert wird.
Beide haben sich sehr für Barlach begeistert. Auch kleine Skulpturen zum Beispiel von Eva de Maizière, das ist die Mutter von Thomas de Maizière, sind hier dabei. Dann haben sie sich auch geleistet eine kleine Skulptur von Henry Moore, vielleicht als Erinnerung an die große Arbeit Two Large Forms, die vor dem Bonner Kanzleramt steht.
Dr. Friederike Weimar hat als Projektleiterin den Begleitband zur Ausstellung Kanzlers Kunst entwickelt. Verteilt auf 7 Räume werden Zeichnungen, Skulpturen und Gemälde präsentiert. Der Hamburger Hafen, skizzenhaft von Oskar Kokoschka, Boote am Kai von Adolf Wiggers und immer wieder Emil Nolde, zum Beispiel mit einer Radierung der Hamburger Speicherstadt oder den leuchtend gelben, violetten Dahlien in einer Vase. 1976 hatte Helmut Schmidt in Verehrung des Künstlers ein Emil-Nolde-Zimmer im Bonner Bundeskanzleramt einrichten lassen.
Für ihn stand die Begeisterung für Emil Nolde auch immer im engen Kontext dazu, dass er sich selber vom NS-Regime distanziert hat und dass er das über seine Begeisterung für Nolde auch gut nach außen transportieren konnte.
Dass Nolde keineswegs der widerständige Geist gegen den Nationalsozialismus war, sondern ganz im Gegenteil ein glühender Anhänger der NS-Ideologie, kam erst 2014 ans Licht, ein Jahr vor Schmidts Tod.
Er hatte jetzt nicht mehr viel Zeit, das wahrzunehmen. Er hat es wahrgenommen, es gibt Äußerungen von ihm dazu. Da hat er gesagt, das stünde vollkommen hinter der künstlerischen Leistung zurück.
Und klar ist, Ernst Barlach, der zweite von Helmut und Loki Schmidt hochverehrte und in der Ausstellung so präsente Künstler, ist frei von diesem historischen Ballast. Auch Barlach wurde von Schmidt nicht nur bewundert, sondern auch politisch genutzt. Das erklärt der Leiter des Ernst-Barlach-Hauses, Dr. Carsten Müller.
Legendär ist Schmidts Staatsbesuch in der DDR 1981 im Dezember und er hat sehr drauf gedrungen, Güstrow zu besuchen. Und es gibt heute ja die ikonischen Fotos, die Honecker und Schmidt gemeinsam unter dem Schwebenden von Barlach zeigen. Also Schmidt wollte unbedingt diesen Ort sehen und die authentischen Wirkungsorte von Barlach.
Der Bildband zur Ausstellung listet nicht nur die Kunstwerke auf, sondern öffnet den Blick auf die innige Beziehung des prominenten Ehepaars zur Kunst und den Künstlerinnen und Künstlern dahinter.
Das hat schon ganz frühe Wurzeln in der Reformschule, in der sie beide groß geworden sind, mit einer sehr selbstverständlichen Auseinandersetzung mit Kunst, ihren Stilen, Epochen, bildender Kunst, Musik und so weiter. Beide waren auch selber aktiv in der Hinsicht und kamen zu durchaus bemerkenswerten Ergebnissen. Wenn man Loki Schmidts Malerei als 16-Jährige sieht, muss ich das nicht verstecken.
Die Idee, zeig mir deine Kunst und ich sag dir, wer du bist, wird im Ernst-Barlach-Haus erstaunlich gut umgesetzt. Eine Ausstellung mit einer ganz privaten Metaebene, mit einem Blick auf zwei besondere und trotzdem ganz bodenständige Menschen.
Loki und Helmut Schmidt. Bis Ende Januar ist Kanzlers Kunst im Hamburger Barlach-Haus zu sehen, Axel Schröder berichtete. Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk beschränkt sich nicht auf die Bilder im Kopf. Er ist ganz offensichtlich auch ein Augenmensch. So gibt es in einer kleinen Gasse in Istanbul ein Museum, in dem man allerlei Objekte zu sehen bekommt, die in Pamuks Roman »Das Museum der Unschuld« eine Rolle spielen. Das Museum zum Buch also. Der Augenmensch Pamuk ist auch ein passionierter Fotograf. Mehr als 800 Bilder von ihm zeigt jetzt eine Ausstellung im Lübecker Günter-Grass-Haus. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet.
Im Winter 2012-2013 geht es Orhan Pamuk nicht gut. Der türkische Schriftsteller fühlt sich depressiv, nachdem er gerade einen Text fertiggestellt hat. Doch zum Glück hat er einen Fotoapparat. Und einen kleinen Balkon, vor dem sich das beeindruckende Panorama von Istanbul entfaltet.
My balcony looks at the entrance of Bosphorus. I have a very beautiful landscape, but I was not after beautiful landscape photos, but I was after something that would represent my mood.
Ihm ginge es nicht um schöne Landschaftsbilder vom Bosporus, sondern er suche nach Motiven, die seinen Seelenzustand widerspiegeln. Pamuk stellt daraufhin zwei Kameras auf, jede auf einem Stativ. Mehr als 8500 Balkonbilder entstehen so. Jedes Foto ist anders. Mal bahnen sich riesige Schiffe ihren Weg über die Meerenge, mal kleine Fischerboote. Immer wieder tauchen Hafenkräne und Minarette auf. Manchmal erinnern die Aufnahmen an Norwegen, wenn im dunstigen Licht in der Ferne schneebedeckte Berge auszumachen sind. Andere Bilder zeigen die berühmte Hagia Sophia im Abendlicht. Pamuk hat 600 Fotos anschließend ausgewählt und dem Göttinger Verleger Gerhard Steidl vorgelegt. So entstand der Bildband Balkon. Für den Literaturnobelpreisträger sei das Fotografieren damals der Ausweg aus einem schwarzen Loch gewesen, sagt Steidl heute. Vordergründig wirkten die Bilder zunächst wenig aufregend.
Die Schiffe fahren ja nur sehr langsam, die Abläufe sind nicht spektakulär und doch stellt man, wenn man genau guckt, fest, dass sich zwischen den Handelsschiffen dann manchmal Kriegsfregatten bewegen oder auch U-Boote. Und das ist dann etwas, so sagt er mir, was vor 10, 20 Jahren dann doch nicht existent war.
Die Balkonbilder sind eine Hälfte der neuen Ausstellung, die das Lübecker Günter-Grass-Haus nun zeigt. Wie der deutsche Literaturnobelpreisträger ist auch Orhan Pamuk mehr als nur ein genialer Schriftsteller. Schon als Jugendlicher begann er zu zeichnen und zu malen. Kurz darauf entdeckte er die Fotografie und machte seine ersten Bilder.
Und diese Fotos sind sensationell gut, nicht? Also was er da als 16-, 17-Jähriger fotografiert hat, lässt sich ohne weiteres in einem erstklassigen Bildband wiedergeben, auch nach so vielen Jahren noch.
Steidl hat die Ausstellung kuratiert, die neben den Balkonbildern auch den Zyklus Orange zeigt. Darin hält Pamuk seine Streifzüge durch das nächtliche Istanbul fest. Spielende Kinder, Männer, die vor Cafés stehen, umherstreifende Hunde. Aber auch viele leere Gassen und Treppen. Diese Touren seien nur möglich gewesen, weil die türkische Regierung irgendwann Pamuk einen Leibwächter an die Seite stellte.
Und vorher hat er sich nicht mehr in diese Straßen getraut. Die sind nicht unbedingt unsicher oder gefährlich, aber für ihn ist es gefährlich, dass also irgendein Fanatiker, jemand, der sich an ihm rächen will, ihm zu nahe kommt.
Orange leitet sich ab von der Farbe der Istanbuler Straßenbeleuchtung und ist auch eine Metapher. Denn auch in Istanbul sind die LED-Leuchten auf dem Vormarsch, genauso wie Abriss- und Neubautrieb. Wieder sind es die kleinen Dinge auf den Fotos, die beim genauen Hinsehen die Veränderungen der Türkei anzeigen. Zum Beispiel, dass immer seltener Frauen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit unterwegs seien.
Aber dann gibt es eben auch eine Straße, da hängt die türkische Nationalfahne. Oder in einem anderen Foto sieht man wiederum, dass die AKP die Wäsche abgehängt hat und dafür AKP-Wimpel aufgehängt hat.
Insgesamt 835 Fotos sind im Lübecker Günter Grass Haus zu sehen. Schon im kommenden Jahr planen Pamuk und Steidl einen dritten Bildband über Istanbul. Der Titel Ruinen lässt bereits erahnen, dass es auch dort um das Verschwinden in der Metropole gehen wird. Auch eine Ausstellung in Hongkong soll es dazu in einem knappen Jahr geben. Sie könnte, wenn sie denn stattfindet, zeigen, wie sehr Pamuk inzwischen auch die Fotografie als Weg nutzt, um die politischen Entwicklungen in der gesamten Türkei zu verarbeiten.
Johannes Kulms über Fotografien von Orhan Pamuk bis Ende Januar zu sehen im Lübecker Günter Grass Haus. Zeit für die Kulturmeldungen. Enne Seidel erinnert heute an einen Experten für höheren Blödsinn.
Herbert Feuerstein war Pianist und Journalist. Er war Verleger und Weltenbummler. Vor allem aber war er Satiriker. So richtig bekannt wurde er in den 90er Jahren an der Seite von Harald Schmidt, mit dem er gemeinsam die WDR-Comedy-Sendung Schmidteinander moderierte. Zu dem Zeitpunkt hatte Feuerstein aber schon so einige Karrieren hinter sich. Am Salzburger Mozarteum hatte er Musik studiert, in den USA als Kulturjournalist gearbeitet, in Frankfurt den Pardon Verlag geleitet und er hatte das US-amerikanische Satiremagazin Mad auch hier in Deutschland etabliert. 2 Jahrzehnte lang war Feuerstein Chefredakteur des deutschen Ablegers von Mad, eine Zeit, auf die er im Rückblick besonders stolz war.
Mad war mir insofern ein Bedürfnis, weil ich die Möglichkeit hatte, aus einer Sache mit einer ganz tollen Zeichnersubstanz eine deutsche Zeitung zu machen. Und das ist relativ schnell gelungen.
Eine Fernsehkarriere sei nie sein Ziel gewesen, hat Feuerstein mal gesagt. Er halte das Medium für überschätzt. Trotzdem kam er auch nach dem Ende von Schmidteinander nie ganz davon los. Für Feuersteins Reisen berichtete er aus verschiedenen Regionen der Welt und er trat weiterhin regelmäßig in Fernsehshows auf. Wie jetzt bekannt wurde, ist Herbert Feuerstein gestern im Alter von 83 Jahren gestorben. Und er hatte für diesen Tag vorgesorgt. Vor ein paar Jahren schon hatte Feuerstein seinen eigenen Nachruf geschrieben und fürs Radio aufgenommen.
Ich will nicht lang drum rumreden, ich bin jetzt tot und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein.
Ja, da wird er vermutlich recht behalten. Feuersteins ehemaliger Kompagnon Harald Schmidt hat übrigens auch schon öffentlich Abschied genommen, und zwar mit folgenden Worten. Feuerstein war ein Genie, das hat er mir selbst gesagt. Und ich habe es ihm bestätigt. Um die Restitutionsdebatte in Frankreich ging es in dieser Sendung schon. Jetzt noch kurz ein Blick in die Niederlande. Auch dort empfehlen Fachleute die Rückgabe von Kunstschätzen, die einst in den früheren Kolonien geraubt wurden und sich heute in niederländischen Sammlungen befinden. Das Unrecht müsse anerkannt und den ursprünglichen Eigentümern die Rückgabe zumindest angeboten werden, empfiehlt eine von der Regierung eingesetzte Kommission, die heute in Den Haag ihr Gutachten vorlegte.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es gleich um Beherbergungsverbote für Reisende aus Risikogebieten. Das war Kultur heute mit Maria Elmenreich. Alle Beiträge können Sie nachhören, unter anderem in der DLF Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.